Herr Professor Sehuli, Sie haben gerade einen sehr, sehr berührenden Vortrag zum Thema schlechte Nachrichten gut überbringen gehalten beim Operation Karrierekongress hier in Berlin. Ein Thema, wo Sie anfangs schon gesagt haben, Ärztinnen und Ärzte haben oft Angst davor. Was kann man denn tun gegen diese Angst?
Erstmal darüber zu sprechen ist, glaube ich, der erste Schritt, und wir müssen uns erstmal bewusst sein, dass natürlich die Medizin sich in ihrer Technologie massiv verändert. In der Diagnostik, wir reden über personalisierte Medizin, aber ohne die Arzt-Patienten-Kommunikation, aber auch die Kommunikation mit den anderen Berufsgruppen, kann nicht dieser Vision erreicht werden, personalisiert zu sein. Und deswegen ist es mir wirklich eine Herzensangelegenheit, und wir müssen endlich uns klar machen, dass wir dafür auch professionelle Infrastrukturen brauchen. Und dass eben nicht geboren ist, dass man miteinander in Beziehung und in Kommunikation gehen kann, sondern dafür braucht man eine Achtsamkeit. Man braucht aber auch ein paar Werkzeuge. Und wir haben gerade jetzt vor wenigen Tagen das im International Journal for Gynecological Cancer publiziert. Da ist immer noch ganz viel fehlende Struktur da, weil beispielsweise gibt es Universitäten, die begonnen haben, mit beispielsweise Simulationspatienten zu trainieren. Aber es ist wie beim Autofahren, nur zugucken reicht nicht. Und richtig lernen tut man nur dann, wenn man auch selbst eben in Verantwortung ist. Das heißt, Studium ist wichtig, aber es muss natürlich ein lebenslanger Prozess sein, im Sinne der Supervision und der Auseinandersetzung, um immer genau diese Achtsamkeit wieder sich einzuberufen.
Jetzt haben Sie ein Fallbeispiel, ein Praxisbeispiel vorgestellt, ganz am Anfang, wo es auch darum geht, die Ärztin muss jetzt unter Zeitdruck schlechte Botschaften überbringen von einer Patientin, die sie persönlich gar nicht kennt, also unter maximal ungünstigen Umständen. Ist realistisch, also es ist ja jetzt nicht weit hergeholt. Was macht man, wenn die Umstände so sind, dass sie eigentlich die Zeit gar nicht hergeben, die Empathie gar nicht hergeben und den Raum dafür? Wie kann man es in der Praxis machen?
Absolut. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir auch ehrlich mit uns sind und wir auch die nicht idealen Rahmenbedingungen jeden Tag begegnen. Und Zeit wird ja nicht mehr, sondern Zeit wird eher weniger. Wir sind alle in einer Verdichtung der Prozesse. Wir haben auch immer eine höhere Erwartung auch von Patienten und Patienten zu Recht. Und wir haben Qualitätsmerkmale, die wir erreichen wollen. Das heißt, wir haben einfach begrenzte Ressourcen. So. Und das bedeutet, dass ich aber die Zeit, die ich zur Verfügung habe, optimaler nutzen muss. Das heißt, wenn ich mit einem Menschen rede, dann sollte ich auch über die Dinge reden, die wichtig sind. Und wenn ich jetzt damit aber anfange zu fragen, was hat denn der und der Arzt gesagt oder was kam denn da und da heraus oder wann haben Sie den und den Termin, dann wird die Zeit immer knapper. Das bedeutet erstens Achtsamkeit, das heißt, ich muss mich ritualisiert in die Situation vorbereiten. Man spricht von ritualem Waschen, das kann ein Innehalten sein, es kann ein Tee trinken sein, sich vorbereiten. Das zweite ist, dass man guckt, wer ist dieser Mensch? Emotionen zulässt, ohne sie zu bewerten, mehr Stille als Reden. Wir Ärzte sind nicht für die Stille sozialisiert. Sie haben Krebs. Das ist die Operationsmethode, das ist die Chemotherapie, das ist die Erhaltungstherapie. Und wir wissen, dass der Mensch bei einer so existenziellen Frage maximal 16 Sekunden zuhören kann und sofort in eine Paralyse geht. Und deswegen braucht man Stille, man braucht Raum. Das heißt, es geht um die Beziehung, nicht die Überfrachtung. Und man darf sich auch als Arzt nicht immer wieder ärgern, dass Patientinnen und Angehörige sagen, haben wir nie gehört, hat uns keiner was gesagt, weil sie gar nicht in der Lage waren, zuzuhören. Und wir müssen uns als Medizinerinnen und Mediziner daran messen, was bei den Menschen ankommt und nicht, was wir scheinbar gesagt haben.
Jetzt sind die Personen, denen man gegenüber sitzt, ganz heterogen, ganz unterschiedlich. Die Situationen sind ganz unterschiedlich. Wie kann man sich auf jeden Einzelnen so adäquat einstellen, dass es tatsächlich positiv ankommt, auch wenn man etwas Negatives zu sagen hat?
Das ist ja die Kunst. Also erstmal geht es um den Code. Der Code ist, alles, was man sagt, sollte so wahrhaftig sein wie nur möglich. Das ist erstmal so ein Code. Der zweite Code ist, dass man Menschen informieren sollte, sie aber eben nicht ersticken lassen. Das heißt, dass man die Botschaft so formuliert, dass der andere Mensch, der Empfänger dieser Botschaft, in der Lage ist, sich zu orientieren. Und der dritte Code ist, dass man schaut, die Ressourcen des Einzelnen oder der Umgebung herum zu nutzen. Das heißt delegieren, weitergeben, aber das Kümmern, darum geht es. Und das bedeutet auch, wenn eine Patientin zu Ihnen kommt und sagt, haben Sie mal eine Minute, und man nicht vorbereitet ist, dann sollte man auch nicht diese Minute starten. Und ich sage den Patienten beispielsweise, nein, Sie sind mir viel zu wertvoll. Und es gibt nichts, was eine Minute dauert. Und das heißt, dann lieber deeskalieren. Aber nicht lügen, nicht rumreden und auch sich die Frage stellen, bin ich emotional auch bewusst? Viele Ärzte glauben, sie können solche Gespräche nicht führen, weil sie keinen Therapieplan haben. Falsch. Weil es geht gar nicht um den Therapieplan, es geht um eine Orientierung. Und wenn ich dann sage, wir werden dieses Thema in der Tumorkonferenz besprechen und dann mit Ihnen weiter diskutieren, ist das auch in Ordnung. Und wichtig ist, dass man eben ehrlich, authentisch, aber auch direkte Kommunikation nutzt und nicht eben über viele, viele Blumen spricht.
Sie haben auch gesagt, die Beziehung ist wichtig, also nicht nur die Botschaft, sondern auch eine Beziehung aufzubauen zu Patientinnen und Patienten. Wie macht man das geschickt?
Indem man erstmal sich selbst klar macht, dass man auch, wenn ich Empfänger bin oder Überbringer einer Nachricht bin, die Position sich ständig im Kreis drehen. Also das heißt, wenn ich eine Überbringung einer schlechten Nachricht vollbringe, werde ich auch unbewusst Empfänger irgendwie, ja, mit einer anderen Bedeutung natürlich, aber das ist es. Also das heißt, ich muss einmal mit mir selbst in Dialog gehen. Bedeutet, wie fühle ich mich dabei, wenn jemand weint? Wie stehe ich zu einer Umarmung? Wie kann ich entschleunigen? Wie debriefe ich denn? Wie bereite ich mich vor und was brauche ich, um mich einzulassen? Ohne selbst zu verbrennen und zu sterben. Und das Zweite ist, dass eben man dem Menschen gegenüber wahrnimmt, ihm das vielleicht sogar widerspiegelt, die Traurigkeit, die Wut, die Melancholie, ohne sie aber, wie gesagt, zu bewerten. Man darf nicht bewerten. Ja? Und alle Emotionen des Gegenübers sind erstmal erlaubt, außer natürlich Gewalt, ist doch klar, aber dass man eben das zulässt und nicht wegrennt, sondern eine Orientierung gibt. Und selbst wenn ich etwas nicht weiß, das zugebe und aber mich darum kümmere, dass dieser Mensch in Beziehung mit jemandem kommt, der dann vielleicht mehr weiß.
Und manchmal geht's schief. Das haben Sie auch gesagt, die Beziehung ist irgendwie, man erreicht das Gegenüber nicht. Die haben irgendwie so ihren eigenen Film im Kopf. Was machen Sie dann, um es zu reparieren? Sie haben gesagt, man kann auch in so einer Situation die Beziehung wieder reparieren. Das muss nicht so bleiben.
Absolut. Indem man auch erstmal das wahrnimmt, dass das schief läuft. Und zwar nicht erst am Ende des Gesprächs, sondern relativ früh das erkennt. Das heißt, die Alarmglocken. Und man merkt, aha, man kriegt keine Chemie. Oder man hat das Gefühl, dass der Mensch gegenüber einem nicht glaubt. Also ich habe eine Studie durchgeführt und jede vierte Frau mit Brust- oder Eierstockkrebs hatte gesagt, dass sie das Gefühl hatte, dass die Ärzte nicht ganz die Wahrheit sagen. Und wenn ich das spüre, dann sage ich, wissen Sie was, ich lüge, aber nicht in der Medizin. Pause. Und das heißt, dass man das visualisiert und dann darum bittet, das Gespräch neu zu starten oder auch zu delegieren. Es gibt Menschen, die passen nicht zusammen. Das ist einfach so. Aber was schlimm ist, ist nicht ja die Aufkündigung zwischen zwei Menschen. Es geht um die Aufkündigung eines Hilfesuchenden mit der Medizin. Und das ist nicht nur ich. Medizin ist keine Ich-AG. Deswegen darf ich dann auch ruhig delegieren und sagen zu meiner Kollegin oder meinem Kollegen, kannst du bitte das Gespräch übernehmen, ohne das Gefühl zu haben, dass ich schlecht bin und schwach bin. Das mache ich ja bei Operationen ja auch so. Warum muss das denn beim Gespräch nicht genauso sein?
Lernen kann man es auch aus dem, was schiefgegangen ist, also aus den Katastrophen, den beinahe Katastrophen, wie wenn man zum Beispiel Pilot, Pilotin ist. Was bedeutet das konkret für den ärztlichen Alltag? Wie lernt man aus den Dingen, die schiefgegangen sind, es besser zu machen?
Das ist ja das, was man eben zum Beispiel für sogenannte Morbidität- und Mortalitätskonferenzen meint, wenn es um operative Maßnahmen insbesondere geht. An sich braucht man Morbidität-Konferenzen oder sogenannte Safe Spaces, auch für kommunikative Prozesse, die gibt es leider nicht. Ja? Und das ist mehr als nur eine Balinde oder eine Supervision, sondern es muss einen Raum geben, wo ich Dinge nacharbeite und sage, guck mal, das ist nicht gut gelaufen. Und so versuchen wir es auch in den Seminaren den Menschen beizubringen, nicht mit dem Finger und sagen, das ist falsch, sondern überleg doch mal in der Situation vielleicht das so und so zu machen. Oder experimentiere mal mit dieser Art der Entschleunigung. Und man kann daraus wirklich lernen. Ja? Und das funktioniert aber natürlich nur in einem Dialog. Und was wir leider eben in dem System bisher nicht haben, dass wir eben Strukturmaßnahmen haben, das zu professionalisieren. Also wenn Sie die Flugsicherheit zitiert haben, da ist das ganz normal, dass bei einem Beinaheunfall das Gehalt weiterläuft und das auch nicht als Schwäche wahrgenommen wird, sondern es ist Teil des Berufes. Und auch eine Kritik ist ja letztendlich Teil der Qualitätsmaßnahme. Da sind wir aber weit davon entfernt. Ja? Aber das, glaube ich, ist grundlegend wichtig, um wirklich besser zu werden und auch das als Ritual zu nehmen, dass man auch schlechte Gespräche hat. Und wenn ich als Direktor der Frauenklinik der Charité sage, ich bin immer noch ein Master für Komplikationen, sowohl medizinisch als auch in der Kommunikation, dann ist das ehrlich. Aber das sagen ja ganz wenige. Aber es gehört dazu. Aber die Kunst und eine Professionalisierung ist, damit auch professionell umzugehen und zu versuchen, besser zu werden, ohne die Demut zu verlieren, dass man doch noch irgendeine Komplikation verursachen wird.
Sie haben abgeschlossen den Vortrag mit dem Thema die guten Nachrichten. Also wir haben jetzt viel über die schlechten Nachrichten gesprochen. Welche Rolle spielt es denn auch, über gute Nachrichten in einer angemessenen Weise zu sprechen oder vielleicht auch überhaupt erstmal zu sprechen?
Na, ich glaube, das Verrückte ist ja, dass wir jetzt über patientenzentrierte Medizin reden. Das ist ja schon irgendwie eigentlich ein Trauerspiel. Ja. Das Zweite ist, dass wenn ich einen CT-Befund sehe, der Krebswachstum zeigt, dann ist der positiv. Warum ist das denn positiv? Der ist eigentlich negativ. So, und zwar insbesondere für den Betroffenen. So, das heißt, die Sprache ist erstmal ein Thema. Und das Zweite ist, das Normalbefund ist ein guter Befund. Und ein Normalbefund einfach unkommentiert darzustellen, ist eigentlich auch ein Fehler. Weil ein Normalbefund hat ja auch positive Konsequenzen. Wir müssen aber auch das Normale den Patienten darstellen und auch zelebrieren. Und wenn zum Beispiel das CT unauffällig ist, bedeutet das vielleicht für die Patientin, dass wir keine Chemo brauchen, keine Nachoperation oder dass man die Intervalle der Nachkontrolle verlängern kann. Und das muss man dem Patienten sagen. Also so wie man die negative Nachricht im Sinne ihrer Konsequenz darstellen sollte, mit dem Einfluss auf das Leben des Betroffenen, kann auch eine gute Nachricht im Sinne eines Normalbefundes zu einem den Patienten, den Angehörigen helfen, aber auch mir sagen, warum ich in die Medizin gekommen bin. Kommt doch keiner wegen den schlechten Nachrichten in die Medizin. Aber wir sind uns nicht dieser Sache bewusst. Und ich habe das getan mit einem Tagebuch und habe 13 Frauen am Tag beispielsweise gesehen und habe dann gesehen, dass ich nur 3 schlechte Nachrichten übermitteln musste und 10. Das heißt, die füttern mich ja auch. Die füttern meine Seele. Die füttern aber auch mein Gehirn. Weil der Mensch, der zu ihnen kommt, der will ja die guten Geschichten auch erleben. Und die sind ja da, nur wir sprechen nicht darüber.